ARD.
Es gab auch erfreuliche Ereignisse in den Parlamentsferien.
Der Verkehr hat sich jetzt anders verhalten, als die Simulation ergeben hat.
Die Staatsanwaltschaft ist dran und wir kriegen sie.
Wie viel Erfreuliches es wirklich gab in der parlamentarischen Sommerpause, das wird hier gleich noch zu klären sein. Definitiv klar ist dies, wir von der Spreepolitik sind zurück aus unserer Sommerfrische, gut erholt und mit Neuigkeiten, denn Sie können uns jetzt auf weiteren Streaming-Plattformen hören, Spotify, Amazon Music, Deezer und RTL Plus. Deshalb ein besonders herzliches Willkommen an alle neuen Hörerinnen und Hörer. Abonnieren Sie uns gerne, wenn Sie möchten. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind bei unserem wöchentlichen Blick auf alles, was wir in der Berliner und Brandenburger Landespolitik besonders spannend finden. Wir, das sind die Kolleginnen und Kollegen aus den landespolitischen Redaktionen beim RBB in Potsdam und Berlin. In dieser Folge der Spreepolitik schauen wir erstmal kurz zurück, denn auch während unserer Sommerpause sind ein paar Dinge passiert, über die sich noch zu reden lohnt. Und dann schauen wir nach vorne, was sind aktuell die Aufregerthemen. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Und bei mir ist jetzt der doppelte Thorsten, einmal mein Brandenburger Kollege Thorsten Südow, der aus Potsdam zugeschaltet ist. Hallo.
Hallo aus Potsdam.
Und hier bei mir im Studio in Berlin Thorsten Gabriel. Hi.
Hi.
Und ich würde sagen, wir fangen auch mal in Berlin an, weil wir da nämlich super anknüpfen können an ein Thema, das wir ganz kurz vor unserer Sommerpause in der Spreepolitik angesprochen hatten. Da ging es um die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl nächstes Jahr. Und da hatten wir wild spekuliert, wer das bei der SPD werden könnte. Also Fraktionschef Raed Saleh, nochmal Franziska Giffey oder vielleicht die Sozialsenatorin Kisseltippe. Aber dann gab es in der Sommerpause Krach. Hahaha, Wortspiel, was wir jetzt irgendwie monatelang hören werden, ne? Denn Steffen Krach heißt der designierte Spitzenkandidat für die SPD. Das ist ein Reimport, kann man so sagen, oder?
Ja, kann man so sagen. Jedenfalls jemand, der schon längere Zeit in Berlin auch gewirkt hat. Kein Berliner Urgewächs, wie man so sagt, sondern aus Hannover stammt, aus der Ecke.
Und der war Staatssekretär für Wissenschaft lange.
Genau, und hat auch davor schon Erfahrungen in der Verwaltung sammeln können, weil er von Senatsmitgliedern auch Referent war und so. Das heißt, da lernt man ja sozusagen auch die Rückseite des politischen Betriebs ganz gut kennen. Und insofern, ja, der ist es.
Und dann Regionalpräsident, aktuell noch in Hannover, will jetzt zurück. Thorsten, du warst nicht so restlos begeistert von seinem ersten Auftritt, oder? Warum?
Naja, ich fand es etwas ernüchternd, weil ich schon einstimmen würde in den Chor derjenigen, die sagen, Steffen Krach hat sich hier durchaus in Berlin einen guten Namen gemacht. Er war anerkannt als Wissenschaftsstaatssekretär, auch über die Parteigrenzen hinweg. Und, glaube ich, hat auch ein frisches Auftreten, was zweifellos der SPD auch gut tun könnte, und ich würde ihm auch zutrauen, dass er so einende Kräfte hat, um die verschiedenen Lager in der Sozialdemokratie zusammenzuhalten, zumindest einen Wahlkampf lang. Was mich so ein bisschen ernüchtert hat, war bei seinem ersten Auftritt, dass er wirklich in so eine sehr schlichte Wahlkampfrhetorik verfallen ist. Also zu sagen, das Rote Rathaus wird unter Wert regiert. Da ist der regierende Bürgermeister Kai Wegner, den er, glaube ich, nicht namentlich genannt hat, der ambitionslos, leidenschaftslos regieren würde, wo ich dann denke, ja gut, sowas holt man dann raus, wenn einem inhaltlich nichts einfällt, und was dann auch ein bisschen billig ist, weil man kann Kai Wegner sicherlich vieles vorwerfen, auch wenn es um seine Führungsqualitäten oder so geht, aber dass der jetzt leidenschaftslos unterwegs ist oder ambitionslos, das würde ich jetzt sagen, würde mir jetzt als Letztes einfallen.
Also ich würde sagen, er freut sich immer noch jeden Tag daran, dass er diesen Job hat, also zumindest da ist Leidenschaft erkennbar. Weil du gesagt hast, na, diese Angriffe fandst du schon ein bisschen sehr sozusagen Wahlkampf, Schublade und so weiter. Steffen Krach wurde an einem Montagmorgen um 9 Uhr vorgestellt. Ja. Um 9.30 Uhr war die Sommerpressekonferenz vom regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. Wer hat denn da wem die terminliche Kampfansage gemacht?
Das ist etwas, was letztendlich, muss man sagen, irgendwie am Ende im Dunkeln bleiben wird, wer es nun wirklich zuerst war. Also es war so, wir erfuhren in der Redaktion schon relativ früh in der Vorwoche, Steffen Krach wird am Montag um 9 Uhr seine Vorstellungspressekonferenz machen. Die war aber noch nicht offiziell verkündet, aber man musste davon ausgehen, im politischen Berlin war dieser Termin schon halbwegs unter der Hand kommuniziert. So, dann einen Tag später kam die Einladung des Regierenden zu seiner Sommerpressekonferenz. Das hat mich irritiert, weil ich bislang immer die Info hatte, zur ersten Senatspressekonferenz Pressekonferenz nach den Ferien, und wir befanden uns ja zu dem Zeitpunkt noch in den Ferien, wird der Regierende kommen, sodass ich erstmal das Gefühl hatte und andere auch, naja, da hat offenbar jemand schnell reagiert und mal seine eigenen Termine gegen den des mutmaßlichen Spitzenkandidaten der SPD gesetzt. Kai Wegner und diese Staatskanzlei schwören, dass der Termin schon lange geplant war, und de facto war es dann eben auch so, dass Kai Wegners Einladung offiziell zuerst kam und hinterher erst Steffen Krach.
Also der kann jetzt immer sagen, ich war es nicht.
Genau, aber man kann sagen, sie haben sich da quasi schon ein erstes Battle geliefert, und sei es nur um einen Termin.
Lass uns über ein Thema reden, was sich erstmal nur nach Berlin anhört, aber da kommt auch gleich der Thorsten aus Brandenburg mit rein, nämlich der große Stromausfall am Anfang September. Mehr als 40.000 Haushalte und Betriebe in Treptow-Köpenick ohne Strom, inklusive Technologiepark Adlershof, weil es einen Brandanschlag auf Masten gab und dann einfach die Kabel durchgeschmort waren. Thorsten Gabriel erstmal aus Berlin. Was hat uns das gelehrt über Berlins Katastrophenschutz? Sind wir da gut genug vorbereitet?
Nein. Soll ich noch mehr erzählen?
Ja, gerne.
Nein, ich glaube, das ist ja auch im Grunde gar keine so neue Botschaft gewesen. Es wurde nur noch mal sehr deutlich vor Augen geführt. Es gab ja schon vorher auch Katastrophenschutzübungen, die das Land mal durchgeführt hat, wo immer wieder quasi so, wie hat man früher in den 80er-Werbungen gesagt, der Färbetest von Blendax Antibelag, oh, alle Zähne rot oder so. Da wurde ja schon vor Augen geführt, dass es an vielen Stellen noch hakt, dass Berlin eigentlich nicht so richtig vorbereitet ist auf längere Ausfälle von Infrastruktur. Und im Grunde hat man genau das dort gelernt. Es ist eben so gewesen, dass durch diesen Anschlag, der es ja war, eben weite Teile eines Bezirks von der Stromversorgung abgeschnitten wurden. Und das hat
und auch nicht nur kurz, ne? Also Dienstag früher Morgen ging es los und erst Donnerstagnachmittag war komplett die Stromversorgung wiederhergestellt für alle.
So, das heißt also, wir hatten auf der einen Seite dieses gravierende technische Problem gepaart, aber natürlich auch mit der Frage, wie ist das kommunikativ gelaufen? Auch da gab es noch Luft nach oben, muss man sagen. Also von daher ist das, kann man sagen, auch eine deutliche Mahnung gewesen, bitte vernachlässigt das Thema mal nicht und überlegt euch mal genau, wie ihr das anstellt.
Und ich meine, dass man nicht an jeden Strommasten Polizisten stellen kann, haben wir jetzt auch oft genug diskutiert. Ja. Aber ich bin auch mal sehr gespannt, wie genau sie sich das Stromnetz nochmal angucken. Aber damit würde ich jetzt auch mal zu Thorsten Südow kommen aus der Brandenburger Landespolitik. Thorsten, die Berliner Polizei hatte ja relativ schnell gesagt, Mensch, das Vorgehen dieser Täter erinnert an einen anderen Anschlag, nämlich auf die Stromversorgung des Autobauers Tesla in Grünheide. Ruf uns doch noch mal kurz in Erinnerung, was da war.
Ja, da war es deutlich kühler, denn es war der März des vergangenen Jahres, Anfang März. Da gab es einen Brandanschlag mitten auf einer Wiese, umgeben von einigen Bäumen. Das war ein Strommast in der Nähe des Tesla-Autowerkes in Grünheide. Da sind mutmaßlich Reifen angezündet worden und das Feuer der Reifen griff dann über auf Stromkabel und dann kam es zum Stromausfall. Nicht nur für die Tesla-Autofabrik, aber auch für Orte ringsrum. Stundenlang, dann mussten Ringschaltungen gemacht werden und auch Teile von Berlin waren stundenlang vom Strom abgeschnitten. Was dann irgendwie eintraf, war schon bald ein Bekennerschreiben der linksextremistisch eingestuften sogenannten Vulkangruppe. Die hat gesagt, wir haben Tesla sabotiert, denn Tesla stehe für extreme Ausbeutungsbedingungen, so nannte das die Gruppe damals, und auch für Umweltverschmutzung. Da sind jetzt anderthalb Jahre ins Land gegangen, aber tatverdächtige Täter sind nicht gefasst worden, obwohl auch viele gleich zu Anfang sagten, naja, das war ja im März, da wird doch auch bejagt. Hatte nie ein Jäger in der Nacht da irgendwie Menschen wahrgenommen oder Autogeräusche oder irgendwas? Nein, totale Fehlanzeige. Auch dieser Anschlag auf kritische Infrastruktur, wie man schön sagt, auf einen der vielen Strommasten, der wichtigen Strommasten im Land, ja, bis heute nicht aufgeklärt.
Ja, in Berlin haben sich nicht näher definierte Anarchisten zu dem Anschlag bekannt. Und du hast gesagt, bei euch ist es noch nicht aufgeklärt. Ich bin mal gespannt. Unsere Innensenatorin hier, Iris Spranger, die hat sich bei uns in der Abendschau sehr markig geäußert, hat gesagt, wir kriegen sie. Mal sehen, ob sie das einhalten kann. Und noch eins, noch kurz in Berlin bleiben, weil ein politischer Berliner Sommerrückblick wäre nicht komplett ohne das Chaos nach der Eröffnung des 16. Bauabschnitts der A100, diesen Riesenstaus an der neuen Anschlussstelle in Treptow-Köpenick.
Im Grunde war das ein Chaos mit Ansage. Also wenn man einen Autobahnabschnitt eröffnet, bei dem eigentlich schon vorher gesagt wurde, der wird ohnehin zu Schwierigkeiten führen, und dann aber eben an einer Verkehrsstelle mündet, wo eine Brücke nicht zur Verfügung steht, weil sie gesperrt wurde und neu gebaut werden muss, dann ist das wenig verwunderlich, auch wenn sich eine Verkehrsverwaltung vorher hingestellt hat und gesagt hat, naja, wir haben das über die Ampelschaltung, regeln wir das alles, das staut sich dann zurück auf die Autobahn. Also wir müssen die Grundsatzdiskussion, wie sinnvoll diese Autobahn ist, glaube ich, nicht führen. Da kann man unterschiedliche Ansichten haben. Aber dass sozusagen die Bedingungen zur Eröffnung jetzt nicht optimal waren und dass man das vorher hätte wissen können, das ist jetzt keine Überraschung.
Aber die Verkehrssenatorin Ute Bonne von der CDU hatte doch gesagt, wir haben da doch Simulationen gemacht, wie das wohl werden würde. Und die sahen angeblich ganz gut aus. Und dann musste Ute Bonne irgendwann sagen, der Verkehr hat sich leider nicht so verhalten wie simuliert.
Tja, die Zukunft ist immer, wie war es mit dem Schwervorhersagen? Ich bin heute mit Stichworten, mit
Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.
Genau, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Genau. Ich würde auch an der Stelle sagen, eine Verkehrssenatorin wie Ute Bonde hat an der Stelle, glaube ich, auch so ein bisschen mit Augen zu und durch agiert. Man muss fairerweise natürlich sagen, diese Eröffnung lag nicht in ihrer Hand. Also das ist Autobahngebiet des Bundes. Und der Bund hat sicherlich auch seine Gründe gehabt, weswegen er jetzt eröffnen wollte und nicht noch ein paar Monate warten. Insofern ist sie da ein bisschen mitleidtragende, aber natürlich ist sie für den Verkehr in der Stadt auch mit zuständig und von daher ist es natürlich nett, sich hinzustellen und zu sagen, ja, der Verkehr hat sich so ein bisschen anders verhalten, als wir das prognostiziert haben. Ja, kann man drüber streiten, woran es jetzt lag.
Ich meine, es gab jetzt kleinere Anpassungen da vor Ort, dass man nochmal Abbiegespuren geändert hat und Busspur verlängert und so weiter. Die Kritiker sagen aber, das ist ja nur minimal, also es ist ein kleines Mini-Pflaster. Die sagen, wir müssen diesen Autobahnabschnitt wieder schließen, aber das wird nicht passieren, oder Thorsten?
Nee, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Es gibt vor allen Dingen jetzt ja die ganz frische Diskussion eher darüber, weil ja diejenigen, die die Autobahn befürworten, immer wieder sagen, ja, deswegen brauchen wir ja noch den weiteren Bauabschnitt.
Den 17.
Genau. 17., damit dort der Verkehr am Treptower Park entlastet wird und das Verkehr weitergeführt wird. So wie es jetzt Stand heute aussieht, ist auf Bundesebene dieser 17. Bauabschnitt erstmal in weite Ferne gerückt worden und gesagt haben, hier vor Ende dieses Jahrzehnts fangen wir da überhaupt nicht weiter an irgendwie mit Bauen. Das mag diejenigen, die die Autobahn nicht wollen, erfreuen, aber es trägt nicht in einer Weise, wie es sich andere erhoffen, zur Lösung der Verkehrsprobleme bei.
War viel los in Berlin im Sommer, aber auch in Brandenburg war einiges los bei euch, Thorsten Südow, in der Sommerpause. Ich sag mal als erstes Stichwort Gregor und der Wolf. Und nein, wir reden hier nicht von einem neuen Musikstück von Prokofjew.
Obwohl da so Musik drin war, ja. Vielleicht einen kleinen Blick zurück. Seit 1,5 Jahrzehnten ist Brandenburg ja wieder zum Wolfsland geworden. Das Tier kam praktisch aus Polen, im Südosten, in der Tagebaulandschaft, also in der Lausitz, auch in der Uckermark, ja, auch südlich von Potsdam und Berlin in Teltow-Fleming, praktisch in allen Regionen. Da durchstreifen jetzt Wölfe die Landschaft und es zeichnet sich ab, dass die Bundesregierung, die aktuelle, den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen will, weil er sagt, naja, da wären doch zu viele Tiere in der Weidehaltung, also Schafe, Ziegen, Rinder gerissen. So, ja, und dann im Sommer, das war so Ende Juli, Anfang August, als Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt von der SPD im Urlaub war, hat ihr Staatssekretär Gregor Bayer die Quotenjagd auf den Wolf ins Spiel gebracht.
Was heißt das, Quotenjagd?
Es seien zu viele Wölfe in Brandenburg unterwegs und deshalb sollte man so 15% anfangs und vielleicht später auch 35% der Wölfe erlegen. Und da war mit einmal dann der Streit richtig da, denn der Streit rankte sich vor allen Dingen darum, welche Zahlen sind denn jetzt verlässlich? Und Gregor Bayer, von dem viele sagen, er war irgendwie von Anbeginn als Staatssekretär, fühlte er sich unter Wert und er sei eigentlich der wirkliche Minister, so habe er sich hier und da ab und zu mal präsentiert. Also Gregor Bayer hat die Zahlen des Landesumweltamtes für den Wolfsbestand angezweifelt. Das Landesamt ganz kurz sagt, also wir haben gezählt über Beobachtungen und auch über Fotokameras. Es gibt im Land Brandenburg 58 Wolfsrudel und etwas mehr als 200 Welpen. Zusammengerechnet käme dann man vielleicht auf etwa 800 Tiere im Land Brandenburg. Man weiß das nicht so genau. Aber Staatssekretär Bayer hat öffentlich deutlich höhere Zahlen genannt. Also 1500, 1600, weiß man ja nicht so genau. Auf jeden Fall seien es zu viele Wölfe und darum müsse ein Teil der Wölfe in jedem Jahr gejagt werden. 15% auf jeden Fall. So, und damit war dann dieses Zerwürfnis da. Eine Ministerin kann nichts zu lassen, dass ein Staatssekretär andere Zahlen noch dazu aus einem nachgeordneten Behörde öffentlich anzweifelt und sagt, wir wissen es ja gar nicht so genau, auf jeden Fall müssen wir dem da mehrere hundert bejagen. Das hat nicht nur Hanka Mittelstädt auf den Plan gerufen, die Landwirtschaftsministerin, sondern auch zum Beispiel der Naturschutzbund und der Bund für Umwelt- und Naturschutz sagen, also so drauf losschießen, eine Quotenjagd, die bringt überhaupt nichts. Wenn, dann müssen die Wölfe erlegt werden, die wirklich gefährlich sind und sich auch wirklich von hochwertigen Zäunen nicht mehr ablenken lassen. So, am Ende gab es dann Gespräche, vermutlich auch mit Ministerpräsident Woidke, so, und Gregor Bayer ist also gerade mal 9 Monate im Amt gewesen und die Vertrauensbasis nicht mehr da. Die Ministerin hat um die Entlassung gebeten und jetzt macht ein Abteilungsleiter erstmal den Staatssekretärsposten. Das Thema Quotenjagd scheint erstmal so vom Tisch. Es gibt möglicherweise eine Einigung, dass man sich wirklich auf die Wölfe konzentriert, die Weidezäune überwinden, dann Tiere reißen und dann ist das Prinzip, dass Jäger oder Jagdberechtigte, wie man sagt, dann in den Nächten danach, nach diesen Rissen, dort sich praktisch auf die Lauer legen oder auf den Ansitz gehen, gucken, ob die Wölfe wiederkommen. Das machen sie, wenn Kadaver da liegen bleiben. Und dann eben diese Tiere, die sich wirklich nicht von Weidezäunen und so weiter ablenken lassen, dass die dann bejagt werden. Aber auch wichtig ist, erstmal muss das Jagdrecht in Brandenburg gelten.
Und Thorsten, noch ein anderes Thema, bei dem es während unserer Spreepolitik-Sommerpause in Brandenburg recht hoch herging. Bildungspolitik, Kürzungen im Haushalt, Proteste.
Das war wirklich sehr emotional im Vorfeld. Also Schülerinnen und Schüler und auch Eltern hatten eigentlich, glaube ich, gar nicht so richtig Ruhe mehr, bevor die Schule beginnt. Denn wie kann ein guter Unterricht funktionieren und Stundenausfall vermieden werden, wenn erstens die Schülerzahl um einige Tausend auf etwa so 324.000 steigt, aber gleichzeitig die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer so etwa um die 500 abnimmt? Kann das funktionieren? Da haben vor allen Dingen Eltern und Schülervertreter große Bedenken. Und die haben sich auch immer wieder geäußert, 345 Lehrerstellen sind mit dem Beginn des Schuljahres in Brandenburg gestrichen worden, eben weil nicht genug Geld im Landeshaushalt da war. Und Alltag ist auch, dass etwa 250 Lehrerstellen, beispielsweise für Deutsch, für Mathe, für Kunst, aber auch für Sachkunde, auch jetzt in dem Moment, wo wir uns unterhalten, nicht besetzt sind. Das betrifft Schulen in größeren Städten wie Frankfurt-Oder, Potsdam, Cottbus, Eberswalde, aber auch kleine Orte wie Vriezen im Oderbruch oder Schlieben im Elbe-Elsterland.
Ganz kurz, Thorsten, das heißt, diese Stellen, von denen du zuletzt gesprochen hast, die sind eigentlich da, die sind im Haushalt, aber sind leider nicht besetzt.
Genau, es findet sich keiner. Ich habe auch vor kurzem nochmal mit einem Schulleiter so 120 Kilometer nordöstlich von Potsdam und Berlin gesprochen und der sagt, ja, ich bekomme auch keine jungen Leute hier in meine Stadt, die 2 Autostunden oder 2 Zugstunden von Potsdam und Berlin entfernt ist, nicht für Geld und gute Worte. Es kommen aktuell mehrere aus Berlin, da freut er sich auch drauf, aber mehr bekommt er einfach nicht hin. Und das ist also vielleicht eine Mentalitätsfrage, aber auch eine Frage knapper Ressourcen. So, und Eltern und Landesschulrat sagen, wenn das so weitergeht, dann kann es dabei bleiben, dass weiterhin fast 3% der Unterrichtsstunden einfach ausfallen, nicht ersetzt werden. Bildungsminister Steffen Freiberg ist auch zu dem uns hingegangen und hat gesagt, wir müssen mit dem wirtschaften, was wir haben. Die Lehrer seien sehr engagiert. Der Unterricht in jeder Klassenstufe werde abgesichert. Die ersten 2 Wochen sind, was wir hören, ohne große Probleme in den Schulen angelaufen. Aber wenn jetzt die Erkältungszeit dann doch kommt, dann sagen viele, dann kann es doch anders aussehen und dann könnten wieder einige 10.000 Stunden Unterrichtsausfall zustande kommen.
Die Frage, wie es jetzt da auch weitergeht, das führt uns direkt in den zweiten Teil unseres Podcasts, wo wir ja darüber reden wollen, was die Politik und in Berlin und Brandenburg eigentlich aktuell bewegt und was da in den nächsten Wochen und Monaten ansteht. Ist bei diesen Bildungskürzungen das letzte Wort gesprochen?
Erstmal ja. Minister Freiberg hat sich offen gelassen, es könne da noch Nachschärfungen geben, aber ich glaube, da muss man sich erstmal nicht so große Hoffnung machen. Die Stimmung ist doch sehr, sehr angespannt.
Thorsten Südow, als wir darüber gesprochen haben, worüber können wir heute im Podcast reden, hast du gesagt, bei euch fällt im Moment auch ein anderes Stichwort noch sehr häufig und das ist das Stichwort Sondervermögen. Worum geht's? Also es geht um Geld vom Bund und was macht man damit?
Es geht um Geld vom Bund. Wir wissen jetzt, es gibt 3 Milliarden für 10 Jahre aus dieser Ländertranche, kann man praktisch sagen. Berlin bekommt da noch ein bisschen mehr. Jetzt ist aber die Frage, was wird aus den 3 Milliarden und wie wird denn der Landtag als Volksvertretung, wir sagen auch immer als Haushaltsgesetzgeber, an diesen Entscheidungen beteiligt? Da hat die AfD als stärkste Oppositionspartei schon gefordert, dass da ein Nachtragshaushalt kommen müsse und wirklich Transparenz herrschen müsse. Und jetzt ist die Frage, ja, wird es da also in jedem Jahr einen Nachtragshaushalt geben, so lange, bis die Jahresscheiben ausgegeben sind und verteilt sind? Oder gibt es ein Sondervermögensgesetz? Das ist eine Frage, die die Abgeordneten noch in den nächsten Wochen klären müssen, um damit auch wirklich die Beteiligung des Landtages zu garantieren. Eine andere Schwierigkeit könnte in den kommenden Monaten auch noch auftauchen, denn werden jetzt die Kommunen wirklich die Architektur oder auch Ingenieurbüros finden, die die Projekte dann planen und zur Bestätigung vorlegen. Für mittlere Städte wie Eberswalde geht es immerhin um 20 Millionen Euro, für Rathenow um fast 12 Millionen Euro. Und sind dann wirklich auch genug Baufirmen da, Handwerkerfirmen, die zum Beispiel beim Straßenbau ranklotzen werden oder beim Schulbau auch sich wirklich um Aufträge bewerben. Das wird noch sehr spannend, weil es ja auch immer wieder deutlicher wird, dass immer mehr Firmen dabei sind, vielleicht zu schließen, weil es keinen Nachfolger gibt oder weil eben die Konjunkturlage in den letzten Monaten auch so kompliziert war. Das sind Fragen, die viele gerade auch in den Kreisen und Gemeinden und Städten jetzt wirklich bewegen, denn das Geld ist da, aber kann es dann wirklich auch für zusätzliche Verbesserungen in der Infrastruktur genutzt werden oder scheitert das dann letztlich an denen, die das umsetzen und die letztlich neue Gebäude bauen oder die Infrastruktur wieder auf Vordermann bringen?
Mit dem Stichwort Sondervermögen würde ich ganz gerne zurückkommen nach Berlin zu Thorsten Gabriel, weil das fällt ja jetzt auch in Berlin öfter, denn also trotz einem geplanten Rekordhaushalt für 26 und 27, die beiden Jahre, fehlt es doch irgendwie an allen Ecken und Enden an Geld.
Ja, und auch da hofft man darauf, beziehungsweise was heißt hoffen, das Geld ist fest verplant. In Berlin laufen ja derzeit die Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt nächstes und übernächstes Jahr. Insofern ist hier kein Nachtragshaushalt notwendig, sondern das Geld kann ganz normal in den nächsten regulären Haushalt eingepreist werden. Aber diese Sorge, von der du, Thorsten, sprachst, kann dann das Geld ausgegeben werden, die ist auch in Berlin ganz real. Also die CDU versucht das gleich als Vehikel zu nehmen und zu sagen, wir müssen es doch eigentlich noch schaffen, das Vergaberecht zu reformieren. Das sei doch gerade für mittelständische Unternehmen zu kompliziert und wir müssen vor allen Dingen gucken, dass wir die Vergabegrenzen, also das heißt die Beträge, ab denen man Aufträge öffentlich ausschreiben muss und darunter kann man halt direkt auch vergeben an Betriebe, dass man diese Grenzen nochmal anhebt, um quasi die Konjunktur ein bisschen anzukurbeln und eben auch Unternehmen aus der Region zu beteiligen.
Also, das ist in Brandenburg schon kurz gemacht worden vor der Sommerpause. Ja, da ist sie ein bisschen angehoben worden.
Genau.
Das ist echt ein politisches Thema, ja.
Total, und das ist vor allen Dingen auch etwas, wo auch der regierende Bürgermeister Kai Wegner eben genau auch gesagt hat, hier guckt mal, Brandenburg hat es vorgemacht, so müssen wir das auch machen. Ist ein bisschen fraglich, ob man das jetzt, wir sind ja quasi mitten im Wahlkampf in Berlin schon, ob das mit der SPD noch zu machen ist, weil natürlich schweben der CDU da noch andere Vereinfachungen vor, denn wir wissen, im Vergaberecht sind auch Fragen wie Mindestlohn und keine andere Ahnung, noch so weitere Sachen mit verankert. Aber ja, das Thema treibt auch hier in Berlin viele um, zu sagen, da haben wir Geld oder bekommen Geld zur Verfügung gestellt, wir müssen es aber auch irgendwie ausgeben können.
Und Wahlkampf ist ein gutes Stichwort, weil klar, da müssen sich Parteien profilieren, da wollen Leute anderen Leuten signalisieren, vielleicht ist für euch noch Geld da. Also zum Beispiel, was jetzt die Sondervermögen angeht, sagt der Bausenator ja vielleicht für die Sanierung von Tegel oder die Wirtschaftssenatoren sagt, naja, was ist denn mit dem Umzug der Zentral- und Landesbibliothek? Könnte man ja vielleicht auch und so weiter. Also Ideen gibt es viele. Wir haben jetzt noch ein Jahr bis zur Wahl. Wie viel Wahlkampf haben wir schon, Thorsten? Mein Gefühl ist, da schießen sich gerade vor allem zwei Parteien aufeinander ein. Das sind CDU und Linke. Die auch in unserem Berlin-Trend auf Platz 1 und Platz 2 lagen in den Umfragen.
Ja, das und die beiden sind aber auch, muss man sagen, eigentlich, was so Wahlkampfaktivitäten angeht, noch sehr zurückhaltend. Vielleicht ist es deswegen auch bemerkenswert, dass genau die SPD dazwischen grätscht, auch weil sie in den Umfragen weiter hinten steht und auch ein bisschen auf sich aufmerksam machen will. Das fand ich auch sehr bemerkenswert an dem Tag, an dem eben die SPD Steffen Krach vorgestellt hat und der dann auch Krach gemacht hat. Und diese Bilder verwendet die SPD selber. Berlin macht Krach, ist ihr Slogan. Da hat Wegner darauf, ohne seinen Namen zu nennen, erstmal reagiert, hat gesagt, naja, also wir müssen ja schauen, die wirkliche Kraft, die hier zugelegt hat, ist die Linke. Und man muss sich halt vorstellen, es könnte ja sein, dass es zu einem Bündnis unter Führung der Linken kommt. Da müssen sich ja andere Parteien überlegen, machen sie das mit dieser Linken und so. Also dem ist schon relativ klar, wer sein eigentlicher Gegner im Wahlkampf ist. Und gleichzeitig muss er aber auch, und das macht die Sache dann so kompliziert, ja auch ein Interesse daran haben, dass die SPD jetzt nicht ganz absackt. Auch die Grünen müssen nach seiner Vorstellung ja auf ein passables Ergebnis kommen, damit möglicherweise auch ja Zweierbündnisse möglich wären nach einer Wahl.
Sieht genau, im Moment nicht so danach aus.
Sieht überhaupt nicht danach aus. Sah beim letzten Mal, muss man fairerweise sagen, auch nicht so richtig danach aus. Und dann hat es aber funktioniert, weil die CDU eben so nach oben durch die Decke gegangen ist. Das kann man schwer prognostizieren, ein Jahr vor der Wahl. Aber de facto ja, dieser Wahlkampf ist längst eröffnet. SPD und CDU werden sich bei dem Haushalt gut drüber hinweg retten können, weil man einfach gesagt hat, wir finanzieren hier alles über Schulden und investieren ordentlich. Ja, es wird auch gekürzt, aber eigentlich wird auch eine Menge Geld ausgegeben und mit Geld kann man eben vieles auch kitten.
Ja, es tut sich schon einiges, was den Wahlkampf angeht. Es werden auch personelle Dinge, klar haben wir gehört, Krach schon verkündet, aber auch andere Dinge und manche werden auch hier bei uns im RBB exklusiv verkündet. Die linke Fraktionschefin Anne Helm hat angekündigt, dass sie aus der Berufspolitik aussteigt. Sie tritt bei der Wahl 2026 nicht mehr an. Das hat sie in unserem Inforadio-Talk-Format vis-à-vis getan. Und das wäre auch noch ein Tipp, den ich für sie hätte. Wir haben nämlich mit allen Fraktionsvorsitzenden aus dem Abgeordnetenhaus gesprochen, beziehungsweise sprechen noch mit ihnen in den nächsten Tagen. Das sind, wie ich finde, wirklich spannende Interviews geworden. Und wenn Sie Lust haben, da mal reinzuhören, finden Sie alles auf inforadio.de. Und den beiden Thorstens sage ich vielen Dank für das Gespräch heute. Unsere Zeit ist mal wieder vorbei. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart und wir zurückgeblickt und nach vorne geblickt haben.
Sehr gerne.
Gern, bis zum nächsten Mal.
Und jetzt kriegen Sie noch was Neues auf die Ohren. Uns ist aufgefallen, dass wir oft noch Infos oder Beobachtungen haben, die nicht bedeutend genug sind für ein ganz langes Gespräch, aber trotzdem interessant und die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Und deshalb gibt es in der Spreepolitik in Zukunft kleine Extra-Rubriken. Hier kommen mal die ersten zwei.
Die Zahl der Woche.
192. So viele Zusagen hat die Berliner Polizei für den neuen Azubi-Jahrgang verschickt, der am 1. September gestartet ist. 192, das ist eine bittere Zahl, denn die Polizei könnte eigentlich jedes halbe Jahr 312 neue Auszubildende für den mittleren Dienst der Schutzpolizei einstellen. Warum erwähnen wir diese Zahl? Weil die Berliner Polizei es sich eigentlich überhaupt nicht leisten kann, Azubi-Stellen unbesetzt zu lassen. Denn bis 2030 geht ein knappes Viertel der aktuellen Polizeikräfte in Rente bzw. Pension. Nachwuchs wird also dringend gebraucht. Immerhin, es laufen noch Nacheinstellungen, sagt die Polizei und verspricht endgültige Zahlen im Oktober. Wir bleiben dran.
Flurfunk.
Wer ist der einsamste Politiker in Berlin? Der Finanzsenator, habe ich am letzten Plenumsdonnerstag gedacht. Ich komme am späten Mittag in die Abgeordnetenhauskantine und da sitzt Stefan Evers ganz allein an einem Tisch und isst sein Wildgulasch mit Spätzle, wenn ich das richtig gesehen habe. Keine Senatskollegen dabei, keine CDU-Abgeordneten, keine Mitarbeiter. Hat mir fast ein bisschen leid getan. Wobei, vielleicht war Evers auch gar nicht einsam, vielleicht braucht er einfach ein paar ruhige Minuten. Denn der Finanzsenator bekommt noch einen zweiten Job. Er soll den Abgeordnetenhauswahlkampf der CDU managen, weil die Partei es Generalsekretärin Ottilie Klein nicht zutraut. Evers hat in seiner Zeit als Generalsekretär bewiesen, dass er Wahlkampf kann. Ob das auch mit der Doppelbelastung gut geht, werden wir sehen. Wir fühlen uns übrigens auch ein bisschen einsam, denn wir als Medien haben keine echte Anlaufstelle mehr in der Berliner Fraktion der SPD. Die hat nämlich seit ein paar Wochen keinen Pressesprecher mehr. Brauchen wir nicht, findet Fraktionschef Raed Saleh. Denn die Fraktion will in Zukunft vor allem mit Bürgerinnen und Bürgern und der Öffentlichkeit kommunizieren, und zwar über soziale Medien und Internet. Klassische Pressearbeit? Überflüssig. Aber eventuell werden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun ja mehr von der SPD hören. Lassen Sie uns gerne wissen, was die so sagt. Für sachdienliche Hinweise sind wir immer dankbar. So, und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Falls Sie jetzt noch mehr Lust auf Podcast und News haben, hören Sie doch mal rein in 7 Tage wach, wo Christoph Schrag und Henrik Schröder, das sind 2 Kollegen, die schon jahrelang befreundet sind, über das streiten, was zählt. Egal, ob es Politik, Wirtschaft, Kultur oder Gesellschaft ist, die beiden liefern nicht nur die Schlagzeilen, sondern versorgen sie auch mit Denkanstößen. 7 Tage wach gibt es jeden Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Genau das Gleiche gilt auch für uns, die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören.